Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Hallo Julius.
Wir sind zusammengekommen, um über die Halbfinals in den europäischen Wettbewerben zu sprechen. Konkreter gesagt über die beiden Halbfinals in der Champions League, die beiden in der Europa League. Und wir gucken auch noch kurz auf die Conference League, aber ich glaube, das kann man schon so klar sagen. Fokus natürlich jetzt erstmal auf die beiden Champions League Halbfinals, wo wir auch noch jeweils einen deutschen Vertreter dabei haben. Chancen gegeben sind auf ein sogar deutsches Finale in diesem Jahr. Vor der EM in Deutschland. Das ist kein ganz großes deutsches Fußballjahr mehr. Also da freuen wir uns sehr drauf. Die stehen unter der Woche jetzt an. Dienstag und Mittwochabend werden die sein. Die restlichen Spiele, über die wir sprechen, am Donnerstag. Das besprechen wir alles nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr. Einfach, weil die Quoten sich jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das war wie immer unser Vorwort. Schon gesagt, worum es heute hauptsächlich geht und ein bisschen Vorfreude ist bei mir zumindest auf jeden Fall auch da auf diese Fußballwoche. Die vier besten Mannschaften Europas, zwei davon sind deutsch und das erste Spiel am Dienstagabend ist das Duell zwischen Bayern München und Real Madrid. Ja, viel mehr vom Klang her europäische Royalty geht schon fast nicht mehr, oder?
Wenn du dich erinnerst, habe ich dir just vor, ich glaube, 2-3 Wochen die Frage gestellt, was das meist ausgetragenste Champions League-Duell ist. Und es war natürlich Bayern München gegen Real Madrid. Also die Paarung, die am häufigsten in der Champions League gespielt wurde. Und jetzt gibt es diese Paarung erneut im Halbfinale. Also es ist der Klassiker der Champions League, wenn man so möchte, wenn man es so betiteln möchte. Und von daher ja ganz, ganz viel Tradition, ganz, ganz viel Prestige. Ob es auch ganz, ganz viel Augenhöhe geben wird, also ein spannendes, wirklich hochklassiges Duell in Hin- und Rückspiel, naja, das bleibt A, abzuwarten, B, besprechen wir es aber jetzt auch mal mit Blick aufs Hinspiel bei den Bayern. Wahrscheinlich eher ein Nachteil für die Bayern, das Hinspiel zu Hause zu haben, oder?
Ja, ähnlicher Punkt können wir auch kurz vorgreifen, wie auch bei Dortmund. Beide deutschen Mannschaften spielen zuerst zu Hause und wir haben schon gerade bei Dortmund und auch bei den Bayern ja gesehen, diese Rückspiele zu Hause im Viertelfinale, die haben gefühlt noch so einen kleinen Schub gegeben. Die haben ihnen jeweils über die Ziellinie geholfen, weil man dann wusste, okay, das ist die Aufgabe, die können wir zu Hause überwinden, das ist schaffbar. Und so wurde es dann auch bestritten. Das ist jetzt andersrum. Du hast eigentlich jetzt vor allen Dingen schon dann eben den Druck zu sagen, wir müssen vorlegen. Wir reden gerade bei Bayern gegen Real eben auch darüber, dass Real im Bernabeu spielt und dass der schlechteste Ort ist, um Champions League zu spielen für jede Mannschaft auf dieser Welt. Heißt, da willst du eigentlich hinfahren und in klassischer Dortmund-Manier damals gegen Real sagen, wir gewinnen so hoch, dass wir 2-0 verlieren können bei Real Madrid. Das ist ja eine ideale Ausgangslage. Also der Druck ist da. Und natürlich reden wir hier auch über ein Duell zwar zwischen den vielleicht klangvollsten Namen in ganz Europa, aber ein Duell, wo Bayern München natürlich den eigenen Ansprüchen deutlich hinterherhinkt in dieser Saison, wenn wir auf die nationale Liga gucken. Im Gegensatz dazu muss man konstatieren, Real Madrid gewinnt auch die Liga. Das machen sie ja gefühlt fast seltener als die Champions League gewinnen, aber auch da sind sie gut unterwegs und konnten das Ganze ja auch nochmal spektakulär im Klassiko unterstreichen, dann quasi den letzten wichtigen Sieg einfahren. Das heißt, es sind schon andere Gefühlswelten, wenn wir auf die Liga gucken erstmal. Und dann würde, glaube ich, niemand widersprechen, wenn man sagt, von den Spielern her, vom Kader her, von dem, was wir insgesamt dieses Jahr gesehen haben, ist eigentlich Real Madrid sowieso der Favorit.
Ja, Stichwort Spieler und Kader, das ist ein Thema bei den Bayern, denn da fehlen ein paar, beziehungsweise sind ein paar angeschlagen. Sané hat wieder pausiert am Wochenende, weil er nicht fit ist, soll fit gespritzt, fit gemacht werden gegen Real Madrid. Musiala angeschlagen, Fragezeichen hinter Leimer, der ein schönes Tor vorbereitet hat, ne, durch eine tolle Einzelleistung auf Kane. Fragezeichen hinter De Ligt, selbst Harry Kane hätte, glaube ich, einen Schlag abbekommen, aber ich glaube, da ist es nichts Ernstes, also der wird spielen, aber hinter den anderen genannten Spielern mindestens ein kleines Fragezeichen, teilweise ein größeres Fragezeichen, teilweise werden sie wahrscheinlich spielen, sind aber nicht bei 100%. Also personaltechnisch ist Bayern München da definitiv nicht gut bestückt und bei Real Madrid eigentlich alle an Bord, bis auf die beiden Langzeitverletzten David Alaba, der einen Kreuzbandriss aushält, und Courtois, der aber mit dabei ist im Kader, wird aber nicht spielen. Lunin wird im Tor stehen und Carvajal ist gelb gesperrt. Also die einzige richtige Schwächung in diesem Spiel ist jetzt die Gelbsperre des Rechtsverteidigers, der in guter Form ist. Also personaltechnisch hat Real Madrid hier für mich die Nase vorn.
Ja, auch qualitativ von dem, was wir in diesem Jahr gesehen haben, ne? Also ich finde schon, dass wir einfach übers ganze Jahr gesehen, man kann ja jetzt quasi schon zurückblicken, wir sind Ende April, Bayern natürlich oft enttäuscht hat und wir auch wirklich viele, ja, auch in der Regelmäßigkeit, in der eben nicht dieser Bayern-Ausrutscher und dann kamen sie wieder und waren wieder die Bayern, die wir kannten, sondern diese ganze Saison, da hast du schon gesehen, das ist nicht mehr das Bayern, was wir so wirklich kennen in gewissen Phasen. Wir haben sie natürlich trotzdem dann gegen Arsenal gewinnen sehen im Halbfinale. Und das auch nicht komplett unverdient, vor allen Dingen aber auch überraschend, muss man sagen. Denn auch da würde man nach der Saison gehend und nach dem, was wir in den nationalen Ligen sehen, natürlich sagen, Mensch, Arsenal, qualitativ eigentlich weit weg von den Bayern nochmal und von dem, was wir von Bayern in dieser Saison gesehen haben. Aber jetzt haben wir natürlich eine gänzlich andere Ausgangslage, denn man hatte schon das Gefühl, Bayern München konnte Arsenal bezwingen, weil sie eine Sache voraus hatten, nämlich Erfahrung in diesem Wettbewerb. Jetzt geht's gegen Real Madrid. Da kann, glaube ich, kein Team auf der Welt behaupten, dass sie mehr Erfahrung in diesem Wettbewerb haben.
Ja, absolut bei dir. Arsenal hast du angesehen, dass sie ja ein bisschen unerfahren sind, dass sie noch nervös wirkten, dass sie auf der Bühne vor allem so als Mannschaft und individuell nicht so häufig gespielt haben und dass das ein bisschen früh kam und sie da ein bisschen, ja, wahrscheinlich auch überwältigt waren von allem. Die Bayern waren jetzt nicht so überzeugend, aber hatten eben ja ein bisschen mehr Coolness, aber keiner ist eigentlich cooler in der Champions League als Real Madrid, da bin ich voll bei dir. Ja, wird knifflig. Ich bin hier tatsächlich eher der Meinung, in Hin- und Rückspiel, mal das gesamte Matchup betrachte, das gesamte Halbfinale, dass Real Madrid hier als Favorit für mich in diese Paarung geht. Natürlich auch mit Blick auf das Rückspiel zu Hause, das ist einfach ein Vorteil. Und dieses Bauchgefühl, das unterstreichen übrigens die Wettanbieter bemerkenswert deutlich. Ich habe mal nachgesehen bei Bet365, wer kommt weiter, wer qualifiziert sich fürs Finale. Vorab eine 1,45er-Quote auf Real Madrid und eine 2,60er-Quote auf die Bayern. Also da ist Real eigentlich für dieses Top-Traditionsduell, das ja normalerweise immer auf Augenhöhe stattfindet, dann bemerkenswerterweise der ganz, ganz klare Favorit aufs Weiterkommen.
Aber wer da vielleicht das tippen will, kann warten bis nach dem Spiel, weil wenn Real hier vielleicht doch nur unentschieden spielt, dürften diese Quoten zumindest einen Ticken ansteigen oder sogar verliert bei den Bayern. Und die Chancen stehen, glaube ich, trotzdem nicht schlecht bei einem knappen Bayern-Sieg, dass im Bernabeu dann eben alles kippt. Das ist auch mein Punkt, der dieses Spiel für mich ein bisschen schwerer zu tippen macht als das Rückspiel, wo wir dann natürlich drüber reden werden. Aber Real Madrid ist und Ancelotti, unter Ancelotti nun auch nicht die Mannschaft, wir haben schon öfter gesagt, die immer alles zeigt, was sie kann, wenn sie nicht unbedingt muss. Jetzt haben sie dieses Rückspiel im Bernabeu für sich, spielen erstmal auswärts, können das Ganze vielleicht auch ein bisschen ruhiger angehen, natürlich vor allen Dingen dann auch wieder auf ihre Tempogegenstöße, auf ihre Konter setzen. Das kann bei einem Real Madrid aber in so einem Hinspiel schon dazu führen, dass man vielleicht hier 1-1 vom Platz geht. Also, dass man hier nicht gleich im Hinspiel alles klar machen will oder eben auch mit dem vollen Drang auf wir wollen und müssen hier in München schon alles klar machen, spielen wird. Das ist bei Real schon immer so ein Faktor, den man mit reinnehmen muss und der Bayern die Tür für mich zumindest so ein bisschen öffnet, dass man hier nicht im Hinspiel schon alle Karten aus der Hand gibt.
Alle Karten aus der Hand geben, ja. Erwarte ich jetzt auch nicht, weil Real Madrid auch abwartend agiert, gerne auch in Hinspielen auswärts. Jetzt haben sie es bei City natürlich auf die Spitze getrieben mit Abwarten, denn das war ja weniger Abwarten, als dass es Busparken und Mauern war, aber auch das können sie einfach. Ne? Also Real Madrid muss da nicht mit wehenden Fahnen da in die Attacke gehen, sondern die können auch einfach mal tiefer stehen, die Bayern kommen lassen und dann schickt man Vinicius steil und Rodrigo und spielt auf Umschaltsituationen und versucht so den Bayern weh zu tun. Das kann ich mir auch vorstellen. Also Real Madrid ist so abgezockt, die haben einfach verschiedene Gesichter. Die können das Tempo variieren, sie können tief stehen, stark verteidigen. Sie können auch natürlich Ballbesitz mit Toni Kroos und Co. Sie können eben Umschaltfußball über Vinicius und Co. Das ist eine schwer auszurechenbare Mannschaft. Und bei City hast du gesehen, die können halt wirklich auch 120 Minuten so mauern, dass José Mourinho stolz in seinem Fernsehsessel war. Das ist bemerkenswert. Und deswegen ist es ganz, ganz schwer für Bayern, diese Mannschaft irgendwie zu greifen, weil die einfach alles können. Und ja, ich glaube, Hinspiel, es dürfte, du hast vom Unentschieden gesprochen, es dürfte ein Sieg werden für die Bayern, sollte ein Sieg werden für die Bayern, weil im Bernabeu gewinnen, ich nehme es vorweg, da tue ich mich schwer, das zu tippen, also ja, aus absolut. Bayern Sicht.
Es ist für mich nur wirklich dieser Faktor trotzdem, wir reden gleich über Dortmund, die haben natürlich gänzlich andere Leistungen in der Champions League gezeigt, bei Bayern habe ich mehr das Gefühl, die haben jetzt nicht gänzlich anderes Gesicht gezeigt, sondern eben auch von einem nervösen Gegner dann teils profitiert und Real bringt genau diese Coolness mit, gerade in diesem Wettbewerb. Das gleicht sich für mich insgesamt dann vielleicht in München und mit der Herangehensweise von Real so ein bisschen aus. Ich kann mir das Unentschieden vorstellen. Das wäre schon ein halbes Todesurteil, weil sie danach eben ins Bernabeu müssen. Aus meiner Sicht bin ich da bei dir, aber ja, ich tippe hier auf Unentschieden.
Dann würde übrigens die Bayern-Serie weitergeben, denn sie haben seit 7 Spielen gegen Real Madrid nicht mehr gewinnen können. Das ist eine ziemlich lange Durststrecke. Und 6 dieser Spiele sogar verloren. Also immerhin, ja, gäbe es mal wieder ein Unentschieden. Aber du merkst schon, bei diesem Traditionsduell, da haben zuletzt immer wieder die Madrilenen die Nase vorn, die auch die letzten 3 Auswärtsspiele beim FC Bayern jeweils in der Allianz Arena gewinnen konnten. Es gab einen 4:0-Sieg Reals 2013-14, es gab ein 2:1 2016-17 und auch ein 2:1 2017-18. Jeweils in München in der Allianz Arena Auswärtssiege, also auch ja, bemerkenswert. Ne? Die können da auch gewinnen. Wer daran glaubt, wir haben die Quoten noch gar nicht angesprochen, um das mal kurz zu nennen. 2,75er Quoten gibt es auf Real Madrid. Das ist schon dann auch sehr, sehr lukrativ. Aber ja, gleichzeitig 2,60 auf Bayern zeigt schon auf. Ganz schwer zu tippen im Dreiweg und wirklich eine super ausgeglichene Geschichte. Deswegen, ja, ganz, ganz schwer. Also auch eine Prognose im Dreiweg, boah, du gehst aufs Unentschieden, ich kann es mir auch gut vorstellen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich auf jeden Fall sage, das geht hundertprozentig unentschieden aus. Das ist ein schwer zu tippendes Spiel, vor allem die Bayern gleichzeitig verlieren ja auch sehr, sehr selten Heimspiele in der Champions League. Ne? Eine einzige Heimniederlage in den letzten 24 Heimspielen. Das wird nicht so leicht für Real Madrid werden, hier mal wieder zu gewinnen.
Ja, also zusammengefasst aus meiner Sicht, ich glaube, Bayern wird alles reinwerfen, was sie haben in diesem Wettbewerb und ich glaube, das ist in diesem Jahr eben nicht genug. Und das wird dann zu einem Unentschieden führen und dann, wie gesagt, schlechte Aussichten wahrscheinlich fürs Rückspiel. Und ja.
Dann soll ich meinen Tipp noch abgeben? Ja, ich halte mich nämlich im Dreiweg fern. Ist okay für dich, wenn ich das mache. Ich halte mich im Dreiweg fern. Ich glaube, die Bayern sind hinten nicht gefestigt genug. Das zeigen sie ja eigentlich Woche für Woche. Deswegen wird Real Madrid treffen. Und die Bayern treffen aber auch. Und vielleicht geht es dann 1:1 aus. Ich glaube aber, es fallen noch ein Türchen mehr. Ich setze nämlich darauf, dass beide treffen und mehr als 2,5 Tore fallen. Ich glaube, das wird ein ja, sehr, sehr spannendes Spiel mit Türchen auf beiden Seiten. Und am Ende kann es unentschieden ausgehen. Aus deutscher Sicht wünscht man den Bayern, ihr solltet lieber gewinnen, denn im Bernabeu kann es richtig, richtig schwer werden.
So ist es. Und richtig, richtig schwer werden kann es auch für jeden Gegner im Signal Iduna Park in Dortmund. Da findet das zweite Halbfinale statt, Hinspiel. Ähnliches Vorwort natürlich wie bei dem Bayern-Spiel eben. Auch Borussia Dortmund zuerst mit dem Heimspiel. Wir haben gesehen, die Konstellation erst Auswärtsspiel, dann Heimspiel hat ihn gegen Atletico sehr, sehr gut getan. Da haben wir ein spektakuläres Weiterkommen gesehen. Generell muss man sagen, dass wir ein sehr gutes Borussia Dortmund in der Champions League gesehen haben, in Großteilen der Spiele und natürlich auch im Rückspiel in der Gruppenphase gegen PSG in Dortmund. Da hat man auch eine sehr ordentliche Leistung gezeigt. Das Hinspiel, das in Paris in der Gruppenphase war, das schlechteste oder der schwächste Auftritt, den wir dieses Jahr in der Champions League gesehen haben. Dazu kommt natürlich ein ziemlich schwacher Auftritt am Wochenende gegen Leipzig aus Dortmunder Sicht, wo vor allen Dingen eine Sache natürlich mit Blick auf PSG Angst gemacht hat, Alex. Und das war, dass man vor allen Dingen schlecht aussah gegen die sehr schnellen, flinken Angreifer von RB Leipzig. Und PSG hat ja auch einen davon, ne?
Ja, sie haben sogar 3 davon, würde ich sagen. Also Mbappé ist flink, aber der Kollege Dembélé, den kennt man in Dortmund ganz gut, ist jetzt auch nicht der Langsamste, ist auch super
hat
schnell.
Hat auch noch Mietschulden, muss er schnell wieder weg.
Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat Bradley Barcola auch nicht den langsamsten Auftritt und sehr gute Performances übrigens. Ja. Gegen Barca gezeigt, also da war er zweimal für mich der X-Faktor, hat der Unterschiedsspieler. der Game Changer, wenn man so will, als er da reinkam. Mbappé war gegen Barcelona eher abgemeldet in dem Rückspiel, aber eben Dembélé war richtig motiviert, Barcola war richtig stark, hatte ja Schlüsselszenen und deswegen gibt es nicht nur einen, auf den Dortmund im Umschaltspiel und bei Kontern und Gegenstößen achten muss mit seinem Speed, sondern es sind wirklich mindestens drei da vorne. Das wird eine schwierige Aufgabe für Schlotterbeck. Hummels, sollte er denn spielen, auch der angeschlagen. Und oder Süle und oder Emre Can, wer auch immer, wie die Defensive oder die Absicherung da bildet. Also da kommt schon wirklich was auf den BVB zu.
Ja, da kommt eine Menge auf sie zu. Es ist ein Halbfinale. Gut, das war vielleicht auch schon beim Viertelfinale sogar der Fall, wo man insgesamt drauf guckt und sagt, vielleicht kleine Favoritenrolle für den Gegner des BVB. Trotzdem haben wir auch gesehen, gerade im Signal Iduna Park, das können schon besondere Nächte sein. Ne? Ich würde auch fairerweise sagen, dass man jetzt oft genug gesehen hat, dass man die vorherige Liga-Performance nicht 1:1 auf die kommende Champions-League-Performance des BVB legen kann. Und ich glaube schon, sie werden hier einen sehr, sehr engagierten Auftritt hinlegen. Und ich glaube auch schon, dass es tatsächlich so ist, wenn du in einem Halbfinale dieses Wettbewerbs stehst, dass du da natürlich mit der kompletten Überzeugung, mit dem kompletten Willen auch das Ganze irgendwie über die Bühne zu bringen, auftreten wirst. Ich bin schon mal vorweggegriffen hier auf jeden Fall bei dem Tipp, den du eben hattest, hundertprozentig davon überzeugt. Ich glaube, beide treffen hier in diesem Spiel. Ich glaube schon, dass Borussia Dortmund mit der Wucht und der Lust zu Hause da irgendwie auch offensiv was beisteuern kann. Aber insgesamt, auch wenn sie in der Champions League deutlich stabiler auftreten, gehe ich davon aus, dass wir viel Chaos sehen werden. Das macht das Spiel für mich im Dreiweg auch schwer zu tippen. Ähnlich wie bei Atletico. Es war ja auch am Ende ein Spiel, wo man vom Chaos profitiert hat, der Gewinner auf der Gewinnerseite stand. Die Chance ist da, dass man zu Hause bei Chaos wieder auf der Gewinnerseite steht, aber es kann in kleinen Momenten kippen. Das war auch bei Atletico so. Morata kann das Ganze schon nach 7 Minuten in eine andere Richtung kippen lassen vielleicht. Und diese Chancen wird PSG auch haben. PSG hat auch die Qualität, die zu nutzen. Deswegen, ich gehe von einem wilden Spiel aus in Phasen und eben auch Chancen und Toren auf beiden Seiten, das glaube ich auf jeden Fall. Und dann eben die große Frage, wenn wir dieses Spiel tippen wollen, ob Borussia Dortmund dieses Chaos in einer sehr guten Stimmung wieder für sich nutzen kann, in seine Richtung lenken kann.
Glaube ich ehrlich gesagt nicht, nein. Sie haben sich die Laune ein bisschen verdorben durch dieses sehr schwache 1-4 in Leipzig. Ich glaube, es wird ein bisschen schwer, da 3-4 Tage später den Komplett-Turnaround zu schaffen. Gleichzeitig PSG wurde auf dem Sofa Meister, die hätten sich die Laune auch beinahe komplett verdorben, lagen, glaube ich, 1-3 hinten. Also wenn sie gewonnen hätten zu Hause in der Liga, wären sie so Meister geworden, dann lagen sie 1-3 hinten, kamen in der Nachspielzeit oder so zum 3-3, wurden danach später auf dem Sofa Meister, weil der Konkurrent verlor. Also ja, da hat man sich ein bisschen geschont und die Laune nicht komplett verdorben, weil man ja dann doch Meister wurde, aber es war ja eh eine Frage der Zeit nur. Also die sind, glaube ich, ein bisschen besser drauf, so vom Gemüte her, und sind natürlich auch generell fußballerisch wahrscheinlich ein bisschen besser drauf. Also sie sind die bessere Fußballmannschaft. Ich habe sie zweimal gegen Barcelona gesehen. Wenn es die rote Karte nicht gibt für den FC Barcelona, kann jetzt ein anderer Gegner da im Signal Iduna Park vorstellig werden. Aber PSG war trotzdem im Vorwärtsgang sehr, sehr stark. Hinten sind sie anfällig. Vorne haben sie einige Waffen. Deswegen bin ich bei dir. Ich glaube auch, wir werden Tore auf beiden Seiten sehen. Und wir werden generell ein munteres Spielchen sehen. Denn PSG, wer sie in der Ligue 1 so ein bisschen verfolgt, weiß, die gewinnen lieber 4-1 als irgendwie 1-0 oder 2-0. Also vorne hui, hinten, naja, nicht immer hui. Und deswegen bin ich auch gespannt. Ne? Diese Wucht im Signal Iduna Park, die das ganze Stadion mit Mannschaft entwickelt hat gegen Atletico, die brauchst du, um irgendwie was mitzunehmen gegen PSG. Aber ich fürchte, das gibt nicht wieder den Heimsieg.
Ich meine, PSG natürlich auch ein Team, was zumindest ein leichtes Champions-League-Trauma mit sich herumträgt mittlerweile, kann auch immer noch so eine Rolle spielen, gerade wenn der Druck da ist, gerade wenn vielleicht mal was schief geht, man in Dortmund in Rückstand gerät, dass man da nervös wird. Ich sehe schon Außenseiterchancen für Dortmund generell in diesem ganzen Halbfinale, auch wegen dem Punkt, den du gerade so zwischen den Zeilen angesprochen hast, nochmal konkret ausgesprochen. PSG ist trotz aller Qualität, die sie haben, auch in diesem Jahr nicht eine Mannschaft, die 90 Minuten ein Spiel kontrollieren kann komplett, die es komplett in der Hand haben über diese Spielzeit. Und dass es natürlich dann immer auch diese Openings geben wird. Ich wie gesagt, so das Gegenbeispiel wäre in Manchester City. Da kann selbst Real Madrid nur weiterkommen, wenn Manchester City sehr, sehr oft daneben schießt oder sie sich irgendwie alle im 16er verbarrikadieren und es irgendwie klappt. Aber diese Qualität bringt dann PSG für mich doch nicht mit. Und natürlich sind da dann diese kleinen Öffnungen da, um auch jubeln zu können. Ich glaube, beide treffen, das haben wir beide abgeschlossen. Und ich glaube auch, dass dieser Stimmungsdämpfer vom Wochenende, den du angesprochen hast, ehrlich gesagt nicht so ins Gewicht fallen wird. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass die Champions League dann andere Leistungen abruft bei den Spielern. Es würde mich auch im Nachhinein dann, es würde mich doch sehr wundern, wenn Leute zu Flutlicht und Champions League Halbfinale und die Hymne läuft ins Stadion gehen und dann aufgrund vom letzten Wochenende doch irgendwie nicht so richtig anfeuern. Das erwarte ich auch nicht. Ich glaube, das wird eine tolle Atmosphäre und ein toller Abend und ich lehne mich aus dem Fenster, sagt Dortmund gewinnt das.
Oh, da halte ich dann dagegen. Da halte ich dagegen. Aber vorher haue ich einen Mutmacher raus für die Dortmunder. Die sind nämlich ungeschlagen seit 10 Champions League Heimspielen. 4 davon unentschieden gespielt, 6 gewonnen, also zu Hause, ne? Die Wucht, Signal Iduna Park, der besondere Glanz. In Heimspielen sind sie sehr, sehr schwer zu schlagen. Gleichzeitig fühlen sie sich nicht gerade wohl gegen PSG, denn sie konnten nur eines der 6 Duelle gewinnen gegen die Pariser. Der bisherigen 6 Duelle.
Haben auch nur 2 verloren, ne?
Haben also, nur 2 verloren. Ab und zu geht's unentschieden aus, völlig korrekt. Ja. Also wer weiß, vielleicht ist das Unentschieden auch diesmal dabei, gut vorstellbar. Ich sichere mich ab und nehme es nämlich mit, denn mein Tipp lautet X2 und over 2,5 Tore. Also das Unentschieden kann dabei sein, vielleicht gewinnt das PSG in einem wilden Spiel und ich glaube auch, dass ein paar Törchen fallen. Also X2 und over 2,5 ist der eine Tipp. Da gibt's nämlich 2 Quoten. Die andere Alternative wäre, wenn man sich ja, ähnlich aus dem Fenster lehnt wie ich und sagt, nee, Dortmund hatte jetzt sein kleines Wunder gegen Atletico. Nochmal schaffen sie es zu Hause nicht. X2 und beide Treffen gibt es ja auch als Tipp. Auch da schöne Quoten. Es würde mich nicht wundern, ich will jetzt nicht den Stimmungskiller machen, komplett aus deutscher Sicht, aber es würde mich nicht wundern, wenn PSG beide Spiele gegen den BVB gewinnen wird.
Ja, also wundern würde es mich auch nicht wahnsinnig, aber ich glaube tatsächlich, es gibt so gewisse Mechanismen, wenn du dann eben auch getragen wirst durch so einen Wettbewerb, wenn du die letzten Spiele im Kopf hast, die, glaube ich, gegen eine Mannschaft wie PSG zu Hause helfen können, das Ganze in eine positive Richtung noch zu drehen. Und auch hier gilt natürlich, genau wie für Bayern München auch, das Rückspiel wird eine wahnsinnige Herausforderung und alles andere als ein Heimsieg würde es wahnsinnig, wahnsinnig schwer machen, weiterzukommen.
Absolut.
Deswegen glaube ich schon, dass zumindest der Versuch da sein wird. Und vielleicht haben einige Spieler einen besseren Tag als am vergangenen Wochenende.
Ja. Schließen wir mal die Champions League ab mit Finaltipps, denn man hörte es bei mir, glaube ich, ganz klar raus. Ich glaube nicht ans deutsche Finale und ich glaube auch nicht, dass ein deutsches Team im Finale stehen wird. Mein Champions League Finaltipp.
Dein Real, ja.
Nee, freue ich mich versprechen. Mein Finaltipp ist Real Madrid gegen Paris Saint-Germain. Ich glaube, das habe ich auch schon vor dem Halbfinale gesagt, dass das gut vorstellbar ist. Also wenn die weiterkommen, dass es so kommt. Und auch dann, deswegen mein Real, der freudsche Versprecher, würde ich auf Real Madrid gehen. So weit sind wir noch nicht, aber ich fürchte, es gibt die Wiederholung in Wembley, die deutsche nicht. Ne? Es wäre ja 11 Jahre später, wäre es ja möglich, dass wieder in Wembley das Duell, das Finalduell Bayern gegen Dortmund heißt.
Ja. Rudi Völler hat schon gesagt, wäre nicht optimal für die EM-Vorbereitung, wenn das passieren würde. Allerdings war in der letzten Länderspielpause nur ein Dortmund-Spieler dabei. Also wäre wahrscheinlich eher das Problem, dass Bayern soll aus Rudi Völler Sicht nicht unbedingt ins Champions-League-Finale. Und ich glaube, das wird auch nicht passieren. Ich tippe da auch auf Real Madrid. Ich glaube, sie spielen gegen Borussia Dortmund.
Uiuiuiui. Mutig.
Da mag man mir jetzt irgendwie eine Fanbrille unterstellen oder so.
Gar nicht.
Wenn ich das Finale Real Madrid gegen Borussia Dortmund ausrufe, tippe ich natürlich gleichzeitig auch auf den ganz klaren Realsieg im Finale. da hört dann meine Positivität schon auf. Richtig sagen kann man es, glaube ich, nach diesen Hinspielen schon fast, weil wir beide, glaube ich, klare Vorstellungen haben, was in den Rückspielen passieren wird. Da muss vorgelegt werden. Wir werden natürlich dann auch über die Rückspiele noch sprechen hier in diesem Podcast. Richtig sagen kann man es dann. Aber noch ist meine Hoffnung da, dass Borussia Dortmund eine besondere Nacht hinlegen kann und davon zehren kann über beide Partien. Und wovon man immer zehren kann, Alex, ist ja übrigens wettbasis.com. eine Seite, die wir euch hier nochmal kurz ans Herz legen wollen, wenn ihr nichts in der Fußballwelt verpassen wollt. Spielvorberichte, wichtige News, Prognosen, Expertenmeinung, Quotenvergleiche, alles findet ihr auf wettbasis.com. Wie gesagt, die Seite, die wir euch hier nochmal ans Herz legen wollen. Wir machen den Sprung zu der Europa League und zum dritten deutschen Vertreter in Europa auch noch vorhanden. Auch noch ein bisschen relevant, muss man sagen. Wir brauchen, glaube ich, noch ein oder zwei deutsche Siege, damit der fünfte Champions-League-Platz in der Bundesliga komplett fest ist. Also das zählt da auch immer mit rein. Die Chancen stehen natürlich nicht so wahnsinnig schlecht, dass Bayer Leverkusen noch ein paar Punkte beisteuert. Denn verloren zumindest haben sie in diesem Jahr ja noch gar nicht. Mhm. Das geht immer weiter. Jetzt geht's gegen die Roma. Da muss man sagen, das ging im letzten Jahr schief. Das haben sie unter Xabi Alonso nicht geschafft. Eine der wenigen Enttäuschungen unter ihm als Trainer. Und natürlich auch eine zusätzliche Gefahr, weil wahrscheinlich Felix Zweier nicht pfeifen wird.
Was soll das denn bedeuten? Werden sich jetzt die Stuttgarter fragen? Nee, die wissen, wie es gemeint ist. Also noch kurz zum fünften Platz. Ja, Dortmund hat den ja so ein bisschen fast schon freiwillig hergegeben gegen Leipzig. Deswegen werden die Dortmunder natürlich hoffen, dass die Bayern Real schlagen, dass man selbst vielleicht PSG schlagen kann. Und wenn das nicht klappt, dass zumindest Leverkusen hier noch weiter siegt oder eben weiterkommt am Ende, egal wie, gegen Rom, damit es ein paar Pünktchen gibt, damit Rang 5 für die Champions League Quali reicht. Aus Dortmunder Sicht nicht unrelevant. Ja, Rom gegen Leverkusen, letztjährige Halbfinale. Da hat Bayer keine guten Erfahrungen gemacht mit den Römern. Denn da war José Mourinho an der Seitenlinie und was der macht, ja.
Der hat
das
seinen,
ist Mauern.
Der hat seinen Schüler noch mal kurz eingeschult, aber er ist nicht mehr Trainer.
Das genau, das ist auf jeden Fall Mauern und irgendwie mit zwielichtigen Methoden ein 0-0 und ein 1-0 über die Zeit retten. Aber das ist jetzt eben nicht mehr der Fall. Der ist nicht mehr Trainer. Und deswegen bin ich ganz guter Dinge, dass es etwas attraktiver wird aus deutscher Sicht, aus neutraler Sicht, sorry, und vielleicht auch etwas erfolgreicher wird aus deutscher Sicht. Also ich hege mehr Hoffnungen in Leverkusen als in Bayern und Dortmund.
Es ist natürlich auch nochmal ein gänzlich anderes Leverkusen als im letzten Jahr. Ne? Das Selbstvertrauen, was sie jetzt haben, den Fußball, den sie in diesem Jahr spielen, Schlüsselspieler wie ein Xhaka eben auch. Das war alles im letzten Jahr noch nicht gegeben. Da haben sie ganz offensichtlich, wie wir auch in der Bundesliga-Tabelle sehen, einen ganz, ganz großen Schritt nochmal gemacht zum letzten Jahr, wo Alonso ja nicht mal das ganze Jahr mit ihnen hatte, die Sommervorbereitung nicht hatte. Das merkst du ganz klar. Das ist schon eine sehr, sehr gute Mannschaft. Die Roma hat sich auch gefangen, muss man sagen, nachdem es ein bisschen holprig war. Mourinho ja auch gegangen ist mit Daniele De Rossi, wieder einen anderen sehr bekannten Namen an der Seite. Eher bekannt als Spieler als als Trainer bis jetzt, aber macht einen ganz ordentlichen Job. Man spielt auch um die Champions League mit, weil Italien wird ja den anderen fünften Champions League Platz bekommen und auf dem steht man gerade in der Tabelle. Da sah es schon mal schlechter aus. Gab ein paar gute Auftritte, unter anderem auch Derby-Sieg gegen Lazio. Da gab es viel Jubel. Also es ist schon eine Mannschaft, die man auf dem Zettel haben muss und die man vor allen Dingen jetzt auf dem Zettel haben sollte, weil sie ja Milan aus der Euroleague geschmissen haben im Viertelfinale und das kam für mich zumindest ein bisschen überraschend. Also sie können ein bisschen überraschen. Insgesamt hörst du raus, wäre für mich eine Überraschung, wenn Leverkusen hier rausfliegt.
Ja, wir sagen ja, Leverkusen bleibt vielleicht ungeschlagen in der Saison. Ich habe es in der Bundesliga getippt. Hier in der Europa League will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, denn es würde mich nicht überraschen, wenn sie in Rom verlieren. Ich sage es, wie es ist. Heißt nicht, dass sie ausscheiden, aber in Rom, glaube ich, wird es sehr, sehr schwer. Bayer hat auch zuletzt die Form ein bisschen verloren, ne? Nach der Meisterschaft mit Ach und Krach jeweils immer wieder in der Nachspielzeit die Unentschieden geholt in Dortmund, bei West Ham, also in London, jetzt zuletzt gegen Stuttgart, du hast Zweier vorhin erwähnt, angeblich hat er ein bisschen mitgeholfen, das lasse ich mal unkommentiert, auf jeden Fall hat Leverkusen definitiv ja irgendwie seine spielerische Klasse so ein bisschen verloren oder zumindest diese Lockerheit, diese Leichtigkeit, da wirklich Gegner an die Wand zu spielen. Das Mojo haben sie nicht verloren, weil sie oft einfach dann doch das Unentschieden retten können, aber sie hätten es durchaus verdient gehabt, mal hier und da zu verlieren, ehrlicherweise. Ja. Und wenn du da dann doch irgendwie deinen Drive so ein bisschen verlierst, dein Selbstverständnis, und die Roma hat zuletzt sich wirklich sehr, sehr stabil gezeigt, mehrere wichtige Spiele gewonnen, ist auch heimstark, hat 11 seiner 17 Heimspiele gewonnen, die drittbeste Heimmannschaft in der Serie A. Long story short, es würde mich nicht wundern, wenn es wieder sehr, sehr knifflig und schwierig werden wird für Leverkusen. So ein bisschen vielleicht wie in London bei West Ham, wo man es einfach sehr, sehr schwer hatte. Und dann am Ende wäre ein, du hörst es raus, ein Unentschieden diesmal kein schlechtes Resultat. Vielleicht reicht es aber nicht ganz zum Unentschieden.
Ja, ich finde schon, dass auch zu dieser Wahrheit gehört. Ich bin da bei dir, was die Ligaform angeht. Dazu gehört aber eben auch, dass wir, kann ich mal vorlesen, als man jeweils zurücklag, wie man dann eingewechselt hat, weil man gar nicht mit denen gespielt hat. Gegen Dortmund hat man dann erst eingewechselt. Florian Wirtz, Patrick Schick und Victor Boniface, die saßen alle draußen. Und als man dann zurücklag, hat man sich gedacht, gut, dann lasse ich nochmal 10 Minuten spielen. Jonas Hofmann war nominell als Stürmer auf dem Platz. Das ist ja schon ein bisschen weiter weg von der perfekten Elf, die man sich vorstellen kann. Und auch gegen Stuttgart haben wir wieder natürlich diesen absoluten Gamechanger mit Wirtz gehabt, der lange nur auf der Bank saß. Wir haben wieder Boniface draußen gehabt. Matchwinner Stanisic war eigentlich auch ein bisschen überraschend, wenn man danach geht, nach dem Dortmund-Spiel erstmal draußen. Also ich finde, da gehört schon zur Wahrheit, dass diese Spiele will man nicht unbedingt verlieren. Man kann dann auch nachlegen, aber man hat jetzt auch vielleicht den Fokus ein bisschen von der Liga rausgenommen. Das wird ja bei der Euroleague jetzt nicht der Fall sein. Da wird man definitiv mit der stärksten Elf anfangen, gerade in diesem Hinspiel, weil das eben vielleicht das kniffligste Spiel noch ist, was man bestreiten muss in Rom. Und da werden wir Wirtz sicherlich und Co. von Anfang an sehen. Ich glaube, das ist schon mal ein kleiner Unterschied dazu. Und dann ist eben super wichtig, dass sie, egal ob sie gerade die letzten Ergebnisse super gut waren, sie haben eben durch diese späten Treffer vor allen Dingen sich weiterhin so ein Selbstbewusstsein, so ein Selbstverständnis aufrechterhalten können, was sie, glaube ich, sehr, sehr schwer zu besiegen macht. Generell, irgendwann ist es ein Selbstläufer. Ich bin aber bei dir. Ich sag's, wenn sie noch ein Spiel verlieren in dieser Saison, dann ist es das hier.
Aha, also jetzt doch. Du hast gesagt, nein, in der Bundesliga gibt es die Invincibles nicht.
Ich sag, nee, in der Bundesliga ist es jetzt vorbei für mich. Jetzt ist es vorbei. Da hat es auch eine Dynamik angenommen, wo anscheinend wirklich jeder das möchte und dann sind gewisse Sachen nicht mehr aufzuhalten. es gab jetzt 2 Chancen in den letzten beiden Wochen, dass ich recht hatte und ich war nah dran.
Fand du warst nah dran.
Beide Male schon, aber.
Und jetzt bist du gebrochen.
Jetzt bin ich, was die Liga angeht, gebrochen. Ich glaube auch, dass sie bei Rom gewinnen können. Ich glaube, sie spielen eine herausragende Saison und ich glaube, sie bringen das Selbstverständnis und die fußballerische Klasse mit, um das am Ende zu tun. Es ist auch mein Tipp, 2er-Quoten auf Leverkusen. Wird es auch nicht mehr oft geben in diesem Jahr. Das ist schon mein Tipp. Aber ich sage trotzdem, wenn die Gefahr noch herrscht, dann in diesem Spiel, weil wir sind eben nicht in der Liga, wo jetzt alles für sie läuft. Wir sind in Rom, wo eine andere Stimmung ist. Wir reden über leicht andere Herangehensweisen in Europa, was vielleicht auch den Schiedsrichter und Co. angeht. Und das kann alles so eine Rolle spielen, die es eben in der Bundesliga nicht mehr spielen kann.
Dann halte ich dagegen. In Rom gewinnt Bayer Leverkusen nicht. So, vielleicht verlieren sie. Unentschieden wäre aus meiner Sicht kein schlechtes Resultat. Ich glaube, die Römer, die haben ja in Europa so eine Abgezocktheit, ne, so eine Widerspenstigkeit, egal ob da jetzt Mourinho an der Seitenlinie steht wie letztes Jahr oder eben jetzt De Rossi. Ich glaube, das wird unbequem. Die können das Spiel auch langsam machen und zäh machen und dann ein bisschen hier an der Uhr drehen und so. Lukaku wird auch unbequem zu bespielen sein für die Hintermannschaft, glaube ich. Also die Römer sind unbequemes Matchup. Deswegen sage ich, Leverkusen gewinnt nicht. Mein Tipp übrigens, ich habe es jetzt mal nachgeguckt, spannende Quoten gefunden. Ich habe 2 Quotentipps. Der eine ist der Tipp zum Spiel. Doppelte Chance 1x und weniger als 3,5 Tore. Also kein Goalfest, kein verrücktes Spiel. Vielleicht ein 1-1, vielleicht ein 0-0, vielleicht ein 1-0 Roma, vielleicht ein 2-1 Roma, vielleicht ein 2-2. Nee, 2-2 geht nicht, sorry. Habe ich mich überrechnet, Mathematik, sorry. Also auf jeden Fall nicht so viele Tore, kein verrücktes Spiel. Doppelte Chance Rom und under 3,5 zu 2er Quoten. Finde ich einen sehr spannenden Tipp zu den Quoten. Und jetzt habe ich einen Value-Tipp-Hinweis, der jetzt weniger meinem Bauchgefühl entspricht, aber generell unfassbares Value mitbringt. Wenn man drauf guckt, wer kommt weiter, also wer zieht ins Finale ein, hat die Roma 3,90er-Quoten beim Wettanbieter Interwetten. 3,90 aufs Weiterkommen. Leverkusen also glasklarer Favorit mit 1,25er Quoten auf den Finaleinzug vorab. Finde ich bemerkenswert, dass die Quoten so dermaßen auseinandergehen. Ne? Leverkusen ist ja trotzdem Leverkusen. Es ist jetzt nicht Bayern München. Es ist jetzt nicht, keine Ahnung wer. Es ist trotzdem Bayer Leverkusen nur. Und die Roma.
Ja, schlagen sie Bayern München 3-0.
Ich finde die Quoten trotzdem bemerkenswert, dass die Roma 3,90er Quoten hat. Ne? Der Vorjahresfinalist wohlgemerkt. Die dann gegen Sevilla, die dieses Ding einfach immer gewinnen, dann knapp unterlagen. Aber 3,90er-Quoten auf Rom-Finaleinzug finde ich bemerkenswert. Ich sage nicht, dass das so passieren wird. Ich finde, dieser Value ist bemerkenswert. Und deswegen auch der Hinweis, auf der Wettbasis gibt es auch zum Beispiel Artikel zum Thema, wo gibt es Free Bets? Interwetten bietet auch welche an. Also wer diese Quote mal anspielen will, checkt mal die Wettbasis aus. Und da gibt es eben beim Anmelden eine Freebet und die könnte man vielleicht nutzen, wenn man sagt, hey, das Value will ich anspielen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es so kommt.
Okay, dann Überleitung zum nächsten Halbfinale. Ist ganz gute Nachricht für Bayer Leverkusen. Sevilla ist nicht beteiligt. Sie können sie nicht im Finale bekommen. Das sind gute Nachrichten für alle, die noch sonst im Wettbewerb sind. Wir sprechen über Marseille gegen Atalanta. Es ist, glaube ich, nicht nur aus deutscher Sicht, sondern insgesamt das vielleicht etwas unspektakulärere Halbfinale, weil wir eben bei Atalanta auch über eine Mannschaft reden, die teils sehr spektakulären Fußball spielen kann, aber vielleicht nicht ganz so einen großen Namen hat wie die Roma und mittlerweile auch wieder 2 Punkte hinter die Roma gefallen ist in der Tabelle. Da liegen sie aber dicht beieinander. Und auch Marseille ist vielleicht spannender Name, aber natürlich in der eigenen Liga als 7. in Frankreich jetzt mit nicht einer berauschenden Saison. Das ist nicht so eine Übermannschaft wie Leverkusen zum Beispiel in diesem Jahr. Deswegen erwarte ich generell auch das ja vielleicht fußballerisch durchaus interessante, aber vielleicht etwas weniger heiß erwartete Halbfinale hier.
Ja, aus deutscher Sicht logischerweise weniger heiß erwartet. Das erste Spiel ohne deutsche Beteiligung. Dass uns das nicht ganz so elektrisiert, kann ich verstehen. Und dann ist
ich
eben
kann
auch.
Ich kann versprechen, dass mich Leverkusen-Spiele nicht elektrisieren.
Na gut, ich wollte eigentlich nur die Überleitung machen. Wenn jetzt hier Liverpool dabei wäre, würde das den einen oder anderen vielleicht mehr elektrisieren, auch aus deutscher Sicht, ne? Weil Jürgen Klopp dabei ist oder weil man vielleicht dem LFC zugeneigter ist. Aber Atalanta ist halt einfach nicht so der große Name. Marseille natürlich mit sehr viel Tradition ausgestattet. Aber ja, ich hätte hier lieber auch aus neutraler Sicht Liverpool im Halbfinale gesehen. Sollte nicht so sein. Atalanta hat sie ja wirklich überrumpelt im Hinspiel. Mit 3-0 an der Anfield Road gewonnen. Und dann im Rückspiel konnte man schön italienisch den Catenaccio anwenden. Und dann, ja, mein Gott, 0-1 verloren. Trotzdem Liverpool weitergekommen. Also die Überraschungsmannschaft für mich in diesem Wettbewerb, definitiv Atalanta. Und deswegen keinesfalls den Fehler machen, die zu unterschätzen. Auch wenn man vielleicht sagen sollte, ja, Marseille der größere Name und mit Aubameyang vorne, dem Rekordschützen der Europa League in den eigenen Reihen, der in herausragender Form ist in der Saison. Vielleicht sind die Südfranzosen der leichte Favorit, aber Atalanta unterschätzen, den Fehler darf man nicht machen. Und die Italiener haben halt das Rückspiel zu Hause. Kann ja in so engen Spielen immer wieder den Unterschied ausmachen.
Ja, also ist zumindest das vielleicht überraschendste Ergebnis dieses Fußballjahres in Europa. 3-0 in Anfield gewinnen. Das ist übrigens tatsächlich dann auch die mithöchste Niederlage, die Liverpool beigefügt wurde in Europa zu Hause, in europäischen Wettbewerben. Also das passiert ganz, ganz selten. Es war sicherlich überraschend. Atalanta hat weiterhin natürlich unter Gasperini diese Anlagen des Konterfußballs, des schnellen Umschaltens, die Liverpool auch richtig überrumpelt haben. Das sah teilweise richtig gut aus. Sie haben auch wieder Spieler in toller Form. Gerade Scamacca ja im Hinspiel wahnsinnig positiv ausgefallen.
Der schießt Traumtore am laufenden Band, ja, auch wieder am Wochenende. Ich glaube 2 Stück in Volley. Also, und
da ist Wahnsinn. Jemand halt herausragend drauf und das ist ein Unterschiedsspieler, den sie dann da eben haben. Marseille selber auf der anderen Seite hat natürlich jetzt am Wochenende, haben wir auch schon kurz angedeutet, PSG geholfen, denn ich habe mich verguckt, es war Lyon. Entschuldigung. Also habe ich kurz durcheinander mit den Olympiques gekommen. Genau, Marseille selber hat aber zumindest auch gewinnen können am Wochenende. Er steht aber, wie gesagt, auf Platz 7 in der Tabelle, spielt generell ein bisschen unspektakulärere Saison. Ich habe zumindest nicht so Spiele im Kopf, wie Atalanta sie jetzt vorlegen oder weisen kann. Vielleicht auch ein bisschen unspektakulärer Fußball. Trotzdem haben natürlich auch die ein paar spannende Entscheidungsspieler in ihren Reihen. Vor allem Pierre-Emerick Aubameyang, der einer der besten Torschützen in der Euroleague-Historie ist mittlerweile.
Der Beste
sogar. Da läuft es also auch für ihn. Das ist natürlich auch kein gänzlich unbekannter Name. Deswegen spannendes Fußballspiel. Beide vielleicht diese Stürmertypen dabei, die ein Spiel entscheiden können. Aber Atalanta ist mir mannschaftlich einen Ticken weiter. Das ist ja schon eine Mannschaft, die lange mit dem Trainer arbeitet, wo wir immer wieder darüber reden, seit Jahren, wie spannend und gut da auch die taktischen Ansätze sind. Und dieses Jahr greift wieder relativ viel. Es greift vor allen Dingen auch in diesem Wettbewerb. Das sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen. Wenn du in Liverpool gewinnst, fährst du mit weniger Angst nach Marseille, da bin ich mir sicher. Deswegen ist Atalanta für mich generell hier schon der Favorit in diesem Halbfinale leicht. Und das könnten sie natürlich mit einem Auswärtssieg unterstreichen. Und nochmal, wenn in Liverpool, warum dann nicht in Marseille? 2,80er bis 2,90er Quoten.
Und dazu gibt es eine Statistik, die deinen Tipp untermauert, denn die Italiener sind haben in ihren letzten 9 Auswärtsspielen in Europa nicht verloren. Absolut bemerkenswerte Statistik, wie auswärtsstark Atalanta ist. 5 Unentschieden, 4 Niederlagen, keine Auswärtsniederlage in den letzten 9 Europacup-Auswärtsspielen. Wirklich bemerkenswert. Gleichzeitig Marseille, die sind zu Hause auch nicht ganz so schlecht. In der Liga gab es erst eine einzige Heimniederlage. 12 Gegentore erst kassiert in 16 Spielen. Also die Abwehr ist da auch nicht leicht zu knacken. Sie sind generell nicht leicht zu knacken und die Abwehr auch nicht. Und gleichzeitig haben sie in Europa ihre letzten 5 Heimspiele gewonnen. Marseille haben ja jetzt gegen Benfica rausgeschmissen, ne? Haben im Hinspiel verloren, im Rückspiel zu Hause gewonnen. Da sind wir wieder beim Thema gewesen. Rückspiel zu Hause kann ein kleiner Vorteil sein. Den hat diesmal eben Atalanta. Ich könnte mir auch vorstellen, dass hier jeweils die Heimspiele gewonnen werden. Also Marseille 1-2-1 im Hinspiel, Atalanta 1-2-1 im Rückspiel. Zack, geht's mal wieder in die Verlängerung. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich tendiere eher zum Marseille-Sieg, denn 9 Auswärtsspiele ohne Niederlage in Europa ist ja so eine bemerkenswerte Bilanz, die muss ja irgendwann mal enden, Julius.
Nein, muss sie nicht.
Muss sie nicht.
Zumindest nicht bei diesem Spiel. Ich glaube tatsächlich, für mich ist Atalanta gerade spielerisch besser drauf. Und ich glaube auch, ja, sie sind in der Lage, die Tore zum richtigen Zeitpunkt zu erzielen. Sie kommen mit richtig breiter Brust, du hast gesagt. Das scheint sie nicht zu stören, wenn sie auswärts spielen müssen. Ich glaube, da kommen sie mit einem Selbstverständnis und einer spielerischen Klasse, die Marseille sehr, sehr gefährlich werden kann. Deswegen sind sie für mich hier der Sieger. Das heißt, auch hier sind wir uns nicht unbedingt einig, was dieses Spiel
angeht. Nee, sind wir uns wieder nicht einig. Sind wir uns denn beim Finaltipp der Europa League diesmal einig?
Leverkusen-Atalanta.
Oh, da halte ich dich gegen. Ich sage Leverkusen gegen Marseille. Also ich glaube, Leverkusen macht es im Heimspiel klar. Ich habe schon gesagt, vielleicht gibt es hier Niederlagen in Rom, vielleicht ist es unentschieden, aber im Heimspiel, glaube ich, hat Leverkusen zu viel Wucht und spielerische Klasse. Und ja, 2-1 Marseille Hinspiel, 2-1 Atalanta Rückspiel und in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen Pierre-Emerick Aubameyang eiskalt, vielleicht vom Punkt, vielleicht so in der Verlängerung. Also ich sage Marseille, Atalanta wird super eng, aber ich setze hier auf die Südfranzosen dann mit der internationalen Erfahrung.
Gut, wir werden es sehen. Ist ja auch immer schön, wenn ich fieber immer mehr mit, wenn ich weiß, es geht quasi auch gegen dich bei den Spielen. Deswegen ist ganz gut. Wir machen noch einen kleinen Sprung in die Conference League, werden es aber relativ kurz halten im Vergleich jetzt zu den anderen Spielen, würde ich sagen, weil wir da schon sehr, sehr ausführlich drauf eingegangen sind und hier natürlich nichts überstrapazieren wollen. Trotzdem, der Vollständigkeit halber, der dritte europäische Wettbewerb, auch da Halbfinals. Das erste heißt Aston Villa gegen Olympiakos Piräus. Das ist natürlich prinzipiell ein spannendes Spiel, weil Olympiakos Piräus enorm leidenschaftliche Fans auch mitbringt. Griechischer Fußball ja auch eine ganz, ganz spezielle Geschichte. Und ich bin da schon gespannt, ob das irgendeinen Einfluss haben kann auf das Rückspiel, was dann in Piräus natürlich stattfinden wird. Aber aus meiner Sicht, um es kurz zu machen, im Hinspiel fehlt eben dieser besondere Einfluss. Und fußballerisch ist das hier schon ein relativ großer Gap. Aston Villa ja auch richtig stark in der Premier League unterwegs dieses Jahr. Da sehe ich sie schon ein ganzes Stück weit vorne in diesem Aufeinandertreffen.
Ich sehe sie ehrlich gesagt auch ein Stück weit vorne. Also das ist das Spiel in der Besprechung jetzt, wo ich am ehesten sage, das gibt einen Heimsieg und zwar eigentlich einen ungefährdeten. Es muss ja kein 5-0 werden, aber ne, vielleicht ja sogar dann mit Handicap auch. Das wäre hier mein Tipp. Nur Aston Villa hat sich in Lille dermaßen schwer getan und da standen sie ja wirklich vor dem Aus und ersten Tor, glaube ich, 3 Minuten vor dem Ende hat sie überhaupt erst in die Verlängerung gerettet und auch da waren sie gegen den USC Lille schon für mich klarer Favorit und mit Ach und Krach dann im Elfmeterschießen, weil man natürlich Dibu Martinez mal wieder das macht, was er am liebsten macht, nämlich die Gegner nerven, die Fans nerven, Elfmeter halten, verhöhnen und dann den Upset erzwingen. Also da war Aston Villa wirklich ganz, ganz nah dran am Ausscheiden. Das fand ich schon einen Ticken überraschend, dass es so schwierig wird gegen Lille. Aber ich glaube, gegen Piräus sollte es nicht mehr so schwierig werden. Also für mich Aston Villa hier der klare Favorit auf den Heimsieg. Und wenn sie dann ein Polster haben, ne, sagen wir mal, sie gewinnen 2-0, 3-1 das Heimspiel, dann sollte da eigentlich nichts anbrennen.
Das sollten sie dann schon tun, weil ich glaube schon, das Rückspiel wird emotional eine andere Kategorie, du hast gesagt, wir haben sie schon auch straucheln sehen, ne? Also eine super souveräne und erfahrene europäische Mannschaft, das ist dann eben auch nicht. Mhm. Heißt, sie sollten die Chance nutzen, die sie hier haben wahrscheinlich, das Ganze nicht nur gewinnen, sondern im besten Fall vielleicht eben auch mit Unterschied gewinnen. Das dürften sie auch wissen, dass das eine sehr gute Chance ist, das zu tun zu Hause. Deswegen bin ich bei dir Auch ein Handicap-Tipp könnte hier durchaus interessant sein. Die fußballerische Klasse prinzipiell, der Klassenunterschied, der gibt das her. Die Frage ist, wie groß ist der beim zweiten Halbfinale? Die Fiorentina in Florenz empfängt den Club Brügge aus Belgien. Auch da vermeintlich einen Favoriten, weil eben ein Gegner aus den Top 5 Ligen aus Italien, ein Gegner, der nicht in so einer Top-Liga unterwegs ist. Fiorentina jetzt aber in den letzten Jahren nicht als wahnsinnige Top-Mannschaft in Italien aufgefallen. Dieses Jahr schon ein bisschen besser wieder unterwegs, stehen zumindest auf der 8, sind auch ganz gut in Form. Haben, glaube ich, unbestritten, was die Kaderqualität angeht, dann doch auch die bessere Mannschaft. Aber Club Brügge hier auch nicht zu unterschätzen. Und Fiorentina vielleicht auch ein Level unter einer souveränen Spitzenmannschaft, um hier zu sagen, das machen sie im Vorbeigehen.
Genau, da gehe ich tatsächlich mit, denn eigentlich hatten sie ja eine recht leichte K.O.-Auslosung, die Fiorentina. Gegen Maccabi Haifa setzte man sich durch und dann gegen Viktoria Pilsen, aber gegen Haifa gab es nur ein 1:1 zu Hause. Da ist man weitergekommen, weil man auswärts 4:3 gewann. Und auch gegen Pilsen gab es in der Fremde nur ein 0:0. Also wenn ich nur die beiden Ergebnisse anschaue und dann auch gucke, wie sie so unterwegs sind in der Liga, würde ich Ihnen raten, den Fiorentinern, gewinnt mal lieber euer Heimspiel, denn sonst kann es ein böses Erwachen in Brügge geben. Sie sind auch der Favorit mit 1,80er Quoten auf den Heimsieg. Aber hier bin ich, also von den Namen her würdest du sagen, Aston Villa Florenz, das klingt nach einem Europacup-Finale. Ja, gehe ich mit. Aber Florenz tut sich auswärts zu schwer. Es muss den Heimsieg hergeben, sonst könnte es einen kleinen Upset geben und Brügge kommt hier ins Finale.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein bisschen Druck auf diesem Spiel, weil ich glaube auch schon, wenn es diesen Rückschlag geben sollte für Florenz zu Hause, der vielleicht uns ein bisschen überraschend wäre, Brügge dann mit einem ordentlichen Ergebnis, also einem Unentschieden vielleicht reinstarten könnte zu Hause, dann wird's richtig, richtig eng für den vermeintlichen Favoriten, dass Brügge auch in Europa immer mal überraschen kann, gute Leistung bringen kann. Das haben wir auch immer mal wieder in der Champions League gesehen in den letzten Jahren. Also absolut. Da sollte Brügge zumindest bei aufmerksamen Verfolgern auch der Champions League schon ein Name sein, wo man weiß, Mensch, richtig abgeschossen werden die selten. Gute Performances sieht man schon manchmal. Die Quoten gehen hier natürlich trotzdem klar in Richtung Florenz und deswegen machen wir es auch kurz. Finde ich tatsächlich hier die doppelte Chance nicht uninteressant. Unentschieden oder Brügge-Sieg, also x2. Dass wir hier diesen kleinen Upset mal sehen in einem Halbfinale, da gibt es 1,90er Quoten im Schnitt, ist super für eine doppelte Chancequote. Und ich tippe auf den mindestens kleinen Upset und nehme die.
Wer auf den größeren Upset tippen will, also auf Brügge kommt ins Finale, sind wir wieder bei den Kollegen von Interwetten, 2,50er Quote auf Brügge als Finalteilnehmer. Ja, auch recht spannend. Da die Quote zumindest. Und wie gesagt, Rückspiel zu Hause, ich erwähne es jetzt zum gefühlt fünften Mal, kann den Ausschlag geben. Bei Piraeus, glaube ich, wird es den Ausschlag nicht geben. Vielleicht gibt es aber bei diesem Duell den Ausschlag. Also ich sehe, für mich ist das ein 50-50-Spiel. Die Fiorentina, die sehe ich vielleicht einen Ticken vorne, weil, ja, einfach so International Pedigree. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn Brügge im Rückspiel dann plötzlich, also wenn sie im Hinspiel 1-2 verlieren und im Rückspiel, ja, gewinnen sie dann das und kegeln die Fiorentina irgendwie raus. Völlig überrascht wäre ich nicht von.
Ja, dann würden wir hier auch nochmal das Finale tippen. Meins ist Aston Villa Brügge.
Boah, soll ich jetzt widersprechen, nur um zu widersprechen? Nee, oder soll ich
würdest dir ja quasi auch selber widersprechen. Du hast ja gerade nochmal erklärt, wie Brügge weiterkommen kann.
Das stimmt, aber ich widerspreche, damit es hier den dritten verschiedenen, unterschiedlichen Finaltipp gibt. Also gut, ich gehe auf Aston Villa Florenz als Endspiel, weil es mehr nach Endspiel klingt. Na, das klingt nach zwei absolute Traditionsvereine, die einen größeren Namen haben als Club Brügge. No offense an die Belgier, ich weiß, Champions League sind sie reihenweise mit dabei, reihenweise belgischer Meister. Aber es klingt einfach ein Ticken mehr nach europäischem Finale, ne? Aston Villa gegen Florenz. Deswegen ist das mein Finaltipp, damit ich auch dagegen halt und wir nicht den gleichen langweiligen Tipp abgeben.
Ja, dann haben wir damit europäische Halbfinals besprochen. Und damit haben wir eigentlich alles gesagt oder hast du noch was auf dem Zettel?
Nee, ich freue mich aber auf Donnerstag, denn da werden wir dann drüber sprechen, was Bayer Leverkusen so A getrieben hat. Nee, das können wir ja noch nicht, weil Da war das Spiel noch nicht, sorry. Aber wir werden darüber sprechen, ob sie vielleicht dann doch stolpern könnten in Frankfurt. Ich bin gespannt, ob du deine Meinung wieder änderst. Denn du hast ja dich eigentlich klar aus dem Fenster gelehnt. Nee, es wird keine Leverkusen-Invincible-Saison in der Bundesliga geben. Jetzt gerade hast du natürlich dem wieder widersprochen. Aber in Frankfurt spielen sie. Es wird vielleicht wieder geschont werden. Ne? Die Würzes und Bonifaces dieser Welt sitzen vielleicht nur auf der Bank. Vielleicht ist das die letzte Chance, dass irgendein Bundesliga-Verein Leverkusen dann doch mal schlägt. Denn danach werden sie nicht mehr verlieren. Das besprechen wir am Donnerstag.
Freuen uns drauf, wenn ihr einschaltet. Freuen euch drauf, wenn euch die Folge gefallen hat. Und schließen mit einer kleinen Botschaft an PSG. Je n'ai pas besoin de Kylian Mbappé. Je Niklas Füllkrug. Tschüss.